Ja, mit den Märchen ist das so eine Sache. Das kam uns in den Sinn. Die Bibel, ein Märchenbuch, das war die Fragestellung, mit der wir hier eingeladen haben. Wie ist das mit den Märchenbüchern? Da habe ich eine Meldung gelesen jetzt dieser Tage von IDEA. Die haben gemeldet, für Unmut unter Christen sorgte eine Werbung der katholischen Verlagsgruppe Weltbild in Augsburg. Also diese Weltbild-Verlagsgruppe bietet die biblische Weihnachtsgeschichte an in der Edition Nostalgischer Märchenschatz, die nach Angaben des Verlags in kindgerechter Weise erzählte Geschichte steht damit in einer Reihe mit den Märchen Aschenputtel, Rotkäppchen und Schneewittchen. Der Vorsitzende des papsttreuen Forums deutscher Katholiken, Professor Hubert Gindert aus Kaufering, übte scharfe Kritik an dem Buch. Der Verlag räumte auf Nachfrage Fehler ein. Nach Angaben der Unternehmenskommunikation enthält das Buch aber den Hinweis, dass es sich um eine wahre Geschichte voll wundersamer Ereignisse handle, die sich vor fast 2000 Jahren tatsächlich zugetragen hat. Ich habe gestern geguckt, also im Internetangebot von Weltbild ist dieses Buch nicht mehr erhältlich, falls ihr euch jetzt darauf gefreut habt. Dafür habe ich was anderes gefunden. Das fand ich auch hübsch. Nochmal das nächste, bitte. Die Weihnachtsgeschichte und andere weihnachtliche Märchen auf DVD. Das ist doch super. Und andere Märchen, ja genau. Eine gute Freundin von uns hat auf dem Flohmarkt eine schöne Kinderbibel gefunden, schlug die auf und es ging los. Es war einmal und ich glaube, sie hat sie dann wieder zurückgelegt in die Bücherkiste. Also, Dankeschön. Mit den Märchen und der Bibel, das ist so eine Sache, das kriegen manche durcheinander. Das ist vielleicht, kann man sagen, ein bisschen dusseliges Marketing, wo vielleicht noch nicht mal jemand nachgedacht hat. Ich weiß es nicht. Aber es gibt das Gleiche auch mit mehr Vorsatz. Wahrscheinlich läuft über Weihnachten jetzt wieder Da Vinci Code im Fernsehen und da solche Filme, oder jetzt lief neulich der Bibelcode, also irgendwelche machthungrigen Kleriker haben die Bibel gefälscht und die Wahrheit unterdrückt, das ist dann immer die Story. Und Leute gucken das und denken, naja, so wird's sein. Und gerade um die Weihnachtszeit werden wir es auch wieder sehen können. Wenn ihr an Kiosken unterwegs seid, in den großen Nachrichtenmagazinen, das ist eine der wenigen verlässlichen Dinge in unserer Printmedienwelt heutzutage, dass zu Ostern und zu Weihnachten es immer große Stories gibt, wie es wirklich war, was wahrscheinlich an Ostern passiert ist oder nicht passiert ist, wer sich die Bibel ausgedacht hat und was der Dinge mehr sind. Also wir dürfen gespannt sein, was Spiegel, Fokus und so weiter, Geo, jetzt dieses Weihnachten bringen. Es wiederholt sich dann aber nach einer Weile ein bisschen. Also, der Frage wollen wir uns dann doch stellen, was feiern wir überhaupt? Wir gehen auf Weihnachten zu. Es geht um die Geburt Jesu. Was ist Fakt? Was ist Fiktion? Was kann man auch begründen? Vielleicht sagst du ja, für mich ist das alles klar, aber du wirst gefragt werden, welche Bedeutung hat das auch von uns? Spielt das überhaupt eine Rolle, ob das damals wirklich passiert ist oder reicht es nicht, dass wir diese Geschichten haben? Und ich will da dem ein bisschen auf den Grund gehen heute, und möchte mir zum einen ein paar beliebte Kritikpunkte angucken, sage ich mal. Also wo die Bibel häufig hinterfragt wird. Gerade ich bewege mich so bei den Weihnachtsgeschichten im Lukasevangelium, im Matthäusevangelium vor allem. Was ist davon zu halten? Was kann man da auch antworten? Und ich möchte dann der Frage einfach noch weiter ein bisschen nachgehen, was können wir über die Glaubwürdigkeit der Bibel sagen? Auch als einer historischen Quelle. Und schließlich natürlich die Frage, was heißt das für uns? Wie gehen wir damit um? Also, es gibt Verschiedenes, was gesagt wird über die Bibel. Und da möchte ich ein paar von solchen Problemen mal mit euch anschauen. Also, ist ein bisschen Denken angesagt heute. Ich hoffe, das ist okay. Also, wenn manche Theologen und manche Journalisten mit der Bibel fertig sind, ist kein Stein mehr auf dem anderen sozusagen hinterher. Und die Frage ist, wie berechtigt ist diese Herangehensweise? Ihr ahnt wahrscheinlich, was meine Sicht ist. Ich hoffe, es wird dann noch klarer. Ich möchte mal drei Anfragen rausgreifen, die sich so vor allem um die Weihnachtsgeschichte drehen, die immer wieder kommen, mit schöner Regelmäßigkeit. Die erste Frage ist die, ja, was beabsichtigt die Bibel eigentlich oder was beabsichtigen die Bibeltexte? Das ist ein sehr beliebtes Argument, das, was man auch gerade in kirchlichen Kreisen gerne hört. Ich erinnere mich an meinen Religionsunterricht, da war das die Standardthese. Das geht ungefähr so, ich zitiere jetzt, das ist also jetzt nicht meine Meinung, dass gesagt wird, wir dürfen unser modernes westliches Denken nicht auf der Bibel aufdrücken. Den Autoren damals ging es doch gar nicht darum, historische Fakten zu liefern, sondern sie wollen doch eine Botschaft verkündigen. Und der antike Mensch, der hatte sowieso einen anderen Wahrheitsbegriff als wir nach der Aufklärung. Und diese Dinge, die da erzählt werden, sind natürlich wahr auf einer tieferen Ebene, auch wenn sie nicht wirklich so passiert sind. Und da tatsächlich ist es dann so, nach dieser Sichtweise, dass Geschichten von der Jungfrauengeburt, von der Geburt in Bethlehem, von der Anbetung der Hirten und so weiter kunstvoll komponiert wurden, also erdacht wurden, um die besondere Würde von Jesus hervorzuheben. Aber natürlich wissen wir alle, dass sie nicht wörtlich zu nehmen sind. Ihr habt das vielleicht schon mal erlebt. Also nimmst du die Bibel etwa wörtlich? Das ist dann so eine sehr erschrockene Frage. Also das sei ferne nach dieser Sichtweise, sondern die wollen damit eben etwas aussagen. Aber was da passiert ist, ist nicht so wichtig. So, eine Sache ist aus meiner Sicht richtig daran, nämlich, dass die biblischen Autoren natürlich keine modernen Akademiker waren und auch nicht mit unseren modernen Maßstäben zu messen sind, in dem Sinn, also sie geben nicht immer die Quellen an, aus denen sie zitieren, sie trennen nicht immer Fakt und Meinung, das wäre heute im Unibetrieb völlig undenkbar, so zu arbeiten. Ja, da gab es so ein paar Geschichten in letzter Zeit, ne? Also, vielleicht hat sich der Mensch doch nicht so sehr verändert. Wenn wir uns die antiken Quellen anschauen, wie da auch mit Dingen umgegangen wird, wie mit Wahrheit umgegangen wird, stellen wir fest, also der antike Mensch war durchaus imstande, festzustellen, ob eine Geschichte erfunden ist oder ob das tatsächlich passiert ist. Der konnte durchaus zwischen Original und Fälschung unterscheiden. Bei Paulus lesen wir zum Beispiel, lasst euch nicht verwirren, oder bei Petrus, durch einen Brief, der angeblich von uns sein soll. Also Achtung, da sind Fälschungen im Umlauf. Briefe in meinem Namen. Ich habe gestern wieder so einen Brief im falschen Namen von PayPal gekriegt, oder von, wo ich dann irgendwie, wo man Zugangsdaten eingeben soll. Die sind nicht vom Originalabsender. Und da sind Briefe unterwegs, da steht zwar Petrus drauf, aber ist nicht Petrus drin. Achtung, das ist nicht egal, das spielt auch für den antiken Menschen eine Rolle, wer den Brief geschrieben hat. Und das war auch sonst so, auch bei den Griechen. Kein gebildeter Grieche, kaum einer hat zur Zeit von Paulus, es ist nur um den Neuen Testament, die Geschichten von diesen Liebesabenteuern von Göttervater Zeus und so, erinnert euch vielleicht. Kaum jemand hat die damals noch für bare Münze genommen. Sagt, ja, das sind Stories, klar. Aber die antike griechische Geschichtsschreibung, die wurde ernst genommen. Thukydides oder wie sie heißen. Das ist seriöse Geschichte. Also, das kann man einfach nicht aufrechterhalten. Auch vor 2000 Jahren wussten die Leute, was richtig und was falsch ist. C.S. Lewis, der britische Schriftsteller, hat vor chronologischem Snobismus gewarnt. Chronologischer Snobismus heißt, wir heute sind ja so modern und so aufgeklärt und die Leute damals, die waren so dumm und die hatten keine Ahnung. Und heutzutage sind wir doch weiter, das ist die Kernthese, und nicht so primitiv wie die Leute damals. Und wenn man sich ein bisschen die Menschheit anguckt und wie sie sich so entwickelt hat oder nicht entwickelt hat, stellt man fest, dass ziemlich viele Dinge ziemlich ähnlich bleiben. Ich habe einen Artikel gelesen von einem Familientherapeuten, der sich die Geschichten aus dem ersten Buch Mose angeguckt hat, mit Abraham und Isaak und Jakob und ihre Familiengeschichte, und sagt, das sind genau die Fälle, die ich heute in meiner Praxis habe. Also diese Patchwork-Familien und da Eifersuchtsdramen und da die Eifersucht zwischen den Brüdern und so weiter. Da hat sich überhaupt nichts geändert. Und ich denke auch in der Art, mit Wahrheit umzugehen, hat sich nicht so viel geändert. Also, manche Leute wissen sehr genau, was die Leute damals gedacht und geglaubt haben. Mein Vorschlag wäre, wenn wir wissen wollen, was die biblischen Autoren wollten, dann fragen wir sie direkt, denn zum Teil sagen sie uns das freundlicherweise. Und ihr kennt das vielleicht zum Beispiel im Lukas-Evangelium am Anfang, das möchte ich mit euch kurz anschauen. Lukas 1, die ersten vier Verse. Da beginnt er sein Evangelium mit den Worten, viele haben es schon unternommen, Bericht zu geben von den Geschichten, die unter uns geschehen sind. Wir uns das überliefert haben, die es von Anfang an selbst gesehen haben und Diener des Worts gewesen sind. So habe auch ich es für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, es für dich, hochgeehrter Theophilus, in guter Ordnung aufzuschreiben, damit du den sicheren Grund der Lehre erfährst, in der du unterrichtet bist. Oder Johannes, der sagt ganz am Ende seines Evangeliums was dazu, in Kapitel 20 heißt es, noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, also Zeichen ist bei Johannes immer das Wort, was er für die Wunder benutzt, die nicht geschrieben sind in diesem Wort. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Und vielleicht noch einer, 2. Petrusbrief, Kapitel 1. Das ist der 1. Petrusbrief. Da schreibt der Petrus, denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, so Märchen, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Denn er empfing von Gott dem Vater Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam, von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren, auf dem heiligen Berge. Das ist die Geschichte von der Verklärung, die wir auch in den Evangelien nachlesen können. Also wir haben hier drei biblische Autoren, die machen alle sehr deutlich, sie sind nicht neutral. Sie sind keine neutralen Beobachter, sondern sie haben eine bestimmte Absicht. Lukas sagt, ich möchte, dass du, Theophilus, wahrscheinlich jemand, der gerade frisch Christ geworden war oder dabei war, Christ zu werden, dass du weißt, wo das alles herkommt. Was ist der Grund dieser Lehre, die du gehört hast? Deshalb habe ich recherchiert. Johannes sagt, ich habe das aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Herr ist. Und Petrus macht es ähnlich deutlich, dass er da eine Absicht hat. Aber sie haben auch alle drei einen klaren Anspruch. Das, was wir euch erzählen, das ist wirklich passiert. Keine ausgeklügelten Fabeln, sondern Petrus sagt, ich war selber dabei. Ich habe diese Stimme gehört vom Himmel, als Gott über Jesus gesagt hat, du bist mein lieber Sohn. Lukas sagt, ich habe das alles nachgeforscht, ich habe Augenzeugen befragt. Das ist eigentlich ein Musterbeispiel für historisches Arbeiten. Er hat Quellenstudien betrieben, hat Augenzeugen befragt und hat daraus seinen Bericht gebaut. Und Johannes sagt, ja, Jesus hat noch viel mehr getan als das, aber das hier habe ich schon mal aufgeschrieben. Also da ist auch der Anspruch, natürlich, habe ich mir nicht ausgedacht, sondern ich habe das aufgeschrieben, was ich mit Jesus erlebt habe. Also, sie sagen, ja, ich will was erreichen und dazu habe ich aber Fakten aufgeschrieben. Das ist der Anspruch, mit dem sie auftreten. Und ich glaube, wir müssen sie da ernst nehmen. Und manchmal wird das gegeneinander ausgespielt. Also, ja, das ist ja kein neutraler Bericht, sondern die wollen ja etwas damit aussagen. Und normalerweise will jeder, der etwas aufschreibt und etwas berichtet, damit etwas aussagen. Also einen völlig neutralen Bericht gibt es kaum. Und ich möchte euch noch was zitieren, das ist nicht aus der Bibel, sondern von Jürgen Spieß, der Althistoriker ist hier in Marburg und gerade auch über die Glaubwürdigkeit der Bibel viel geschrieben hat. Der schreibt, eines der Hauptargumente gegen die Evangelien ist die Frage des Interesses. Man sagt, der Autor hätte ein bestimmtes Interesse mit dem, was er geschrieben habe. Ja, das ist das, was ich gerade beschrieben habe. Nun ist das natürlich eine Binsenwahrheit. Jeder redet oder schreibt mit irgendeinem Interesse. Gut, bei manchen kann man vielleicht zweifeln, aber es ist gut, wenn man das möglichst bald merkt. Klar, was will der hier? Wo will der mich hinbringen? Nur sagt das noch nichts darüber aus, ob das Beschriebene auch wahr ist. Und da kommt es eben darauf an, was die Evangelien beanspruchen, nämlich Berichte über etwas Geschehenes zu sein. Wenn beispielsweise ein römischer Historiker sagt, er schreibe eine Geschichte Roms, um zu zeigen, warum es groß geworden sei, wird er bestimmte Ereignisse aus der römischen Geschichte auswählen, aus denen seiner Meinung nach hervorgeht, warum Rom groß geworden ist. Ein anderer würde vielleicht andere Ereignisse auswählen. Das heißt aber nicht, dass der eine oder der andere gelogen hätte. Das heißt nur, dass er aufgrund seines Interesses, die Größe Roms zu begründen, bestimmte Dinge auswählt. Soweit Jürgen Spieß. Also das Interesse ist das eine, ja klar, aber das andere ist einfach die faktische Ebene, die immer noch da ist. Und man kann das natürlich hinterfragen bei jeder Quelle, aber kann ich sagen, weil die ein Interesse haben, deshalb kann es nicht stimmen. Das ist einfach zu kurz gedacht. Okay, ein anderes Problem, was viele Leute mit den Weihnachtsgeschichten haben, ist die der ganze Bericht davon, dass Jesus, dass die Maria schwanger geworden ist als Jungfrau. Also die sogenannte Jungfrauengeburt. Die Bibel ist sehr eindeutig darin, dass immer wieder gesagt wird, Jesus ist die Mutter von Maria ist die Mutter von Jesus. Aber es wird nicht so gesagt, dass Josef der Vater ist. Das ist also ganz interessant. Bei Matthäus ist am Anfang ein Stammbaum, den man meistens überblättert, der aber sehr interessant ist. Also da wird die ganze Ahnengalerie vorgetragen, wer wen gezeugt hat. Immer die Abstammung. Und dann heißt es, Jakob zeugte Josef, den Mann der Maria, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Also ist so ein bisschen, da ist ein Bruch in dem Stammbaum. Vorher war das immer, der zeugte den und der, ja, der war mit der verheiratet und so, ne? Aber es geht nicht so weiter. Und bei Lukas ist es genauso. In dem Stammbaum. Jesus war, als er auftrat, etwa 30 Jahre alt und wurde gehalten für einen Sohn Josefs. Der war ein Sohn so und so. Also das ist sehr deutlich und beim Matthäus und bei Lukas wird es dann auch beschrieben, dass Gott, der Heilige Geist, die Maria überschattet, wie es heißt, und Jesus dieses Leben in ihr erschafft. Also das geschieht nicht durch eine sexuelle Handlung. Manchmal haben gerade Muslime, hören davon und denken dann wie, ach, Gott und Mensch und so, das ist wie bei den alten Griechen. Das ist nicht gemeint, dass Gott da logischerweise mit der Frau intim geworden ist, sondern es ist ein Handeln Gottes, ein direktes Eingreifen Gottes in dem Leib von Maria. Und das ist für viele Leute heute schwer zu akzeptieren. Und es gibt ein paar Argumente, die da immer wieder gebracht werden. Ein Argument, was man immer findet, ist, ja, das sagen ja nur Matthäus und Lukas, also nur zwei von 27 Büchern des Neuen Testaments. Markus, Johannes, Paulus und der Rest des Neuen Testaments reden nicht davon, von dieser Jungfrauengeburt, oder es wird dann gesagt, die wissen nichts davon, weil da also keine Rede davon ist. Und wenn Paulus darüber spricht, dass wer Christus ist, dann wäre das doch sehr praktisch, wenn er da an der Stelle damit argumentieren würde, aber tut er nicht. Und es ist richtig, dass nur bei Matthäus und Lukas ausdrücklich davon die Rede ist. Aber es ist überhaupt nicht so, dass die anderen das leugnen würden oder eine alternative Story erzählen würden. Ja, also wenn jetzt Johannes erzählen würde und die haben dann geheiratet und dann haben sie ihr zweites Kind Jesus gekriegt oder so, das wäre wirklich ein Problem, weil das dann eine entgegengesetzte Geschichte wäre. Aber die anderen Evangelien berichten gar nichts von der Kindheit Jesu. Und Paulus schreibt insgesamt selbst viel über das, was Jesus gesagt hat, aber wenig über das, was er getan hat oder was die Umstände seines Lebens waren. Also das ist so ein Argument aus dem Schweigen heraus, wie man sagt, was man immer in beide Richtungen drehen kann. Interessant sind aber ein paar Anspielungen, die wir finden. Im Johannesevangelium zum Beispiel, da gibt es eine Art Streitgespräch zwischen Jesus und Menschen, die ihn ablehnen und dann immer dagegen halten. Und die sagen dann, ja, also wir wissen immerhin, wer unser Vater ist. Ja, also wo wir herkommen, das wissen wir, aber wo du herkommst, da munkelt man ja so einiges. Das heißt, offensichtlich war das nicht so, dass er einfach normal als Kind von Maria und Josef auf die Welt kam und hinterher haben sich Leute irgendeine Geschichte ausgedacht, dann wäre das hier kein Argument. Noch 200 Jahre später gibt es einen Briefwechsel zwischen einem christlichen Theologen und einem Nichtchristen, wo der sagt, ja, man erzählt ja, dass da die Maria was mit einem römischen Legionär hätte, der hieß Pantera und das klingt dann so ähnlich wie das griechische Wort für Jungfrau und da habt ihr dann irgendeinen Quatsch draus gemacht. Also das waren so Gerüchte, die offensichtlich im Umlauf waren. die aber alle zeigen, okay, da gab es ein Problem in der Geschichte sozusagen, dass die Herkunft eben menschlich nicht so klar war. Oder im Markus-Evangelium, Markus 6, ist von Jesus die Rede, dem Sohn Marias. Und das ist ziemlich seltsam, weil in dieser Kultur, die sehr patriarchalisch geprägt war, ist man immer über den Vatersnamen benannt worden. Also wie in Skandinavien, Gustafsson oder so, ne? Hatschi Halef Oma, also der Sohn von. Und jetzt wird plötzlich gesagt, er ist der Sohn von dieser Frau. Und das ist ungewöhnlich, das macht man eigentlich nur, wenn das mit dem Vater irgendwie ein Problem ist. Also, die anderen Autoren in der Bibel, die sprechen nicht über die Jungfrauengeburt, aber sie liefern eben auch keine Alternative und es gibt diese Hinweise, dass das offensichtlich in die Richtung was geht. Warum die jetzt nicht viel darüber reden, ist aber keine Wahrheitsfrage, sondern da kann man dann als Ausleger rangehen und sagen, warum hat Paulus hier kein Interesse, dieses Argument zu nutzen? Aber das sagt nichts darüber, dass es nicht passiert ist. Ja, also wenn man danach geht, das Argument wird von Theologen immer gerne mal genutzt, also die bestimmte Gaben des Heiligen Geistes, die kommen nur im Korintherbrief vor und im Epheserbrief, also waren die anscheinend nicht bekannt anderswo. Nach der gleichen Logik gab es auch kein Abendmahl in den meisten Gemeinden, weil Paulus nur im ersten Korintherbrief vom Abendmahl schreibt. Also merkt, mit so einer Argumentation kommt man nicht weit, weil der meistens nur darüber schreibt, wo es gerade irgendwie Diskussionen gab oder Streit gab. Und wenn da alles klar war bei dem Thema, dann musste er das auch nicht ausführen. Das wisst ihr schon, das kann ich weglassen. Ich rede über das andere. Also Paulus, wie gesagt, spricht generell wenig über das Erdenleben Jesu. Der interessiert sich vor allem über seinen Tod am Kreuz und zitiert ihn dann an einigen Stellen, auch Dinge, die er gesagt hat. Das heißt, er wusste von seinem Leben, aber er er berichtet da nicht ausführlich. Das haben ja andere schon gemacht. Ich lese gerade den dritten Teil von dem Jesusbuch von Papst Benedikt. Das beschäftigt sich gerade hier auch mit den Kindheitserzählungen. Ganz spannend, weil er auch sehr kritisch mit der bibelkritischen Theologie ins Gericht geht dabei. Und er sagt, das ist vielleicht ein bisschen Spekulation, vielleicht wurde über diese Dinge auch erst geschrieben, als Maria gestorben war. Sie hat all diese Dinge in ihrem Herzen bewegt, aber vielleicht zu ihren Lebzeiten hat man das nicht groß rum erzählt. Weiß ich nicht, kann sein. Also, nur dass zwei Autoren davon berichten und die anderen nicht, ist eigentlich kein Argument für irgendwas oder gegen irgendwas. Was anderes, was gesagt wird, ja, das ist ja so ähnlich wie bei Herkules oder bei Isis und Osiris oder hier und da in der Mythologie in der Antike, da gab es so Geschichten, dass die Götter Söhne gezeugt haben. Gerade so die Heldenfiguren, eben Apollo oder Herakles oder so, die sind dann irgendwie durch göttliche Einwirkung zustande gekommen, wobei diese göttliche Einwirkung dann meistens sehr handfest war. Also ihr kennt vielleicht diese Stories, wie Zeus sich als Stier verkleidet und dann zu der Frau geht und die das sich dann irgendwie damit einlässt und eigenartige Geschichten, aber die auf einer ganz anderen Ebene laufen, als das, was wir hier lesen. Also die These ist dann, dass die biblischen Autoren diese heidnischen Stories übernommen haben, um Jesus irgendwie besser darzustellen. Was nicht so ganz funktioniert, einfach weil die biblischen Autoren sich sonst von heidnischen Ideologien sehr abgrenzen und euch nicht sagen, ach ja cool, das nehmen wir auch noch mit rein, sondern sind da sehr strikt. Und warum sollten sie es hier plötzlich tun? Das funktioniert eigentlich auch nicht. Ein drittes, und das ist glaube ich der springende Punkt bei dieser Frage, dass ein als sogenanntes Argument gesagt wird, ja das geht ja gar nicht. Haben wir ja noch nie gehabt. Und das kann man natürlich ein bisschen wissenschaftlicher formulieren, als ich es jetzt getan habe. Und dann ist das ein valides Argument in bestimmten Kreisen. Also wir sind heute aufgeklärt, wir wissen, man wird nicht vom Beten schwanger oder so. Und das ist so ein bisschen wieder dieses Denken, damals konnte man denen noch solche Geschichten erzählen, aber uns doch nicht mehr. Rudolf Bultmann hier in Marburg hat gesagt, dem modernen Menschen, der das elektrische Licht benutzt, kann man nicht zumuten, an solche primitiven Wundererzählungen zu glauben. Und wenn man sieht, was die Leute heute alles glauben, im Esoterikbereich und sonst wo, und was an Aberglauben grassiert, da staunt man, was alles möglich ist mit elektrischem Licht. Ernst Troeltsch war ein liberaler Theologe um die Jahrhundertwende, also 1900 rum, und gilt so als ein Vater der liberalen Theologie, der historisch-kritischen Methodik. Und ein Grundsatz, den er geprägt hat, vom historischen Denken her, war Analogie. Analogie, also etwas entspricht sich. Und Analogie heißt in diesem Zusammenhang, etwas kann, also es gibt nichts Neues, platt gesagt. Ein bisschen gebildeter gesagt, das Prinzip der Analogie postuliert die prinzipielle Gleichartigkeit des vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Geschehens. Das, was schon immer so war, werde auch immer so sein. Es gibt keine Einbrüche in die Kontinuität der Geschehenszusammenhänge. Die Auferstehung und Wunder Christi sind analogielos und können daher nach diesem Prinzip nicht wirklich geschehen sein, weil sie einzigartig sind. Sie würden die Gleichartigkeit des Geschichtsverlaufs durchbrechen. Also das ist ein der Grundlagen der modernen Theologie, die er gelegt hat mit diesem simplen Prinzip, dass er sagt, was schon war, das wird weiter sein, was noch nie da war, kommt auch nicht. Nur das ist natürlich überhaupt kein Argument, sondern es ist einfach eine These, die er nicht beweisen kann. Und wenn ich mit einem lebendigen Gott irgendwie umgehe, dann wird diese These ziemlich schnell ziemlich absurd aus meiner Sicht. Also wenn ich mit einem Buch umgehe, was angeblich von Gott sein soll, dann müsste ich mindestens die Möglichkeit einräumen, dass dieser Gott auch irgendwas tut. Der hält sich nicht an unsere philosophischen Prinzipien, habe ich festgestellt. Also warum sollte es Gott, wenn er der Schöpfer ist, nicht möglich sein, in seine Schöpfung auch einzugreifen? Dann wird gesagt, ja, das verletzt dann die Naturgesetze und das darf nicht sein. Das ist auch noch ein etwas altmodisches Bild von Naturgesetzen hier, 1900. Und ein John Lennox, ein englischer Mathematiker und Christ, sagt, es ist wirklich ganz falsch gedacht, wenn behauptet wird, die Naturgesetze würden den Glauben an einen Gott und sein Eingreifen ins Universum unmöglich machen. Das ist, als würde man behaupten, das Verstehen der Verbrennungsgesetze würde es unmöglich machen zu glauben, dass der Erfinder des Autos könnte oder würde den Zylinderkopf entfernen. Ja? Also wir wissen, wie das Ding läuft, aber der kann ja immer noch was abschrauben. Selbstverständlich könnte er eingreifen. Und sein Eingreifen würde diese Gesetze nicht zerstören. Dieselben Gesetze, die erklärten, warum der Motor mit Zylinderkopf funktionierte, erklären auch, warum er ohne Zylinderkopf nicht funktioniert. Also, hier wird einfach postuliert, das war noch nie da, also kann das nicht sein. Und worum es in der Weihnachtsgeschichte geht, ist, dass Gott Mensch wird, dass der ewige Schöpfer des Universums auf die Erde kommt. Und was soll dann passieren, wenn nicht, dass außergewöhnliche Dinge geschehen? Dass Dinge geschehen, die vorher noch nie passiert sind und die so auch hinterher sich nicht wiederholt haben. Das ist gerade der Kern dieses Ereignisses. Und ich glaube, hier steht vieles, was, das wird im Brustton der Überzeugung vorgetragen, das gibt's nicht. Das kann ja nicht sein. Und das wird überhaupt nicht mehr hinterfragt. Also viele Leute behaupten ja, sie wären sehr kritisch. Jemand hat mal gesagt, wenn du zweifeln ist gut, weil da kommt man Dingen auf den Grund, aber du musst dir auch erlauben, dass du deinen eigenen Zweifel auch anzweifelst. Also dein Hinterfragen musst du auch hinterfragen. Ja? Wir sagen, nee, das ist absolut. Dann wird es absurd. Also wir könnten jetzt noch verschiedene andere Elemente der Weihnachtsgeschichte durchgehen. Wie war das mit der Chronologie und mit dem Kindermord und so weiter? Das ist jetzt einfach eine Zeitfrage. Aber wir werden immer wieder bei diesen Grundannahmen landen. Halte ich das denn möglich, dass Gott handelt? Und das kann man nicht beweisen. Und manchmal stellen sich Leute hin und sagen, das ist ja alles längst widerlegt. Also ich möchte mal jemanden sehen, der in historischen Fragen einen absoluten Beweis führt. Beweise mir mal, dass Julius Caesar existiert hat. Also du kannst mir Hinweise liefern. Klar, da gibt's Quellen, da gibt's Dinge, Bücher, die er angeblich geschrieben haben soll. Da gibt's Münzen, da ist ein Bild drauf, das soll dieser Mensch sein, der da angeblich gelebt hat. Aber einen Beweis führen ist natürlich schwierig. Und widerlegen kann man es dann ebenso wenig. Ich möchte eine andere Frage deshalb stellen. Warum gehe ich davon aus, dass die Bibel glaubwürdig ist? Ich habe jetzt ja nur gesagt, diese Anfragen sind nicht stichhaltig wirklich. Die beweisen nicht das Gegenteil. Aber ich habe jetzt auch nicht bewiesen, dass es stimmt, was in der Bibel steht. Habe ich auch nicht vor. Aber ich habe eine ganze Reihe Indizien, von denen her ich denke, die Bibel ist ausgesprochen glaubwürdig. Und da müssen wir uns nicht ins Boxhorn jagen lassen von irgendwelchen Fernsehmagazinen oder sonst irgendwas. Ein Punkt ist gerade aus dem wissenschaftlichen Bereich die Archäologie. Also in der Aufklärung haben die Menschen angefangen, alles zu hinterfragen, soweit so gut, und dann eben auch alles in der Bibel zu hinterfragen. Das war wahrscheinlich alles nicht so, das haben die sich alles nur ausgedacht. Und dann wurden diese sehr kritischen Annahmen Schritt für Schritt eigentlich widerlegt durch die harten Fakten. Also ich habe ein paar Beispiele. Nehmen wir die Evangelien selbst. Wann sind die entstanden? Steht ja kein Datum dabei. Da haben sich Forscher hingestellt, haben gesagt, ja, wahrscheinlich ist das erst 150, 160 nach Christus, also 120 Jahre nachdem Jesus gelebt hat, aufgeschrieben worden, und das ist also späte Mythenbildung und so weiter. Das ist alles nicht historisch für voll zu nehmen. So, dann wurde ein Stück Manuskript gefunden aus dem Johannesevangelium. Das war dann aber aus dem Jahr 110 nach Christus. Ups, wir müssen das Datum schon mal nach vorne verlegen. Dann haben sie ein Stück aus dem Markus-Evangelium gefunden, aus dem Jahr 60 nach Christus. Ups, wir müssen wieder nach vorne zurück. Und es war also ein ständiges Rückzugsgefecht eigentlich mit jedem Manuskript, was gefunden wurde, dass man gemerkt hat, wir mussten es ständig positiv korrigieren. Die Evangelien sind viel älter, als man angenommen hat. Oder Pontius Pilatus, ja, der Richter über Jesus. Haben wir gesagt, den gibt es nicht. Der ist erfunden. Denn es gibt keine römische Quelle, wo der zitiert wird. Und er war immer ein römischer Politiker und Offizier. Warum ist der nur in der Bibel bezeugt und nirgendwo anders? Wahrscheinlich haben die sich den ausgedacht. Ja, bis 1960 man in Caesarea in Israel eine Steintafel gefunden hat. Präfekt von Judäa, Pontius Pilatus. Okay. Das könnte natürlich ein anderer Pontius Pilatus gewesen sein, der auch Präfekt in Judäa war, aber nicht der, der in der Bibel steht. Aber da wird es dann wieder absurd. Und das geht Belshazzar im Danielbuch, der König, sagt, den gibt's doch gar nicht. Der taucht in den Ahnengalerien nämlich nicht auf von den babylonischen Königen, weil er eigentlich der Sohn vom König war und als solcher mitregiert hat. Und da hat man irgendwann wiederum einen Hinweis gefunden, dass es den gab. Die Hethiter, die tauchen im Alten Testament ein paar Mal auf, ein Volk, die es auch nicht gab. Bis 1906 gab's die nicht, denn da hat man in der Türkei Bürgerzkoy ihre Hauptstadt ausgegraben, ein fantastischer Fund mit vielen Keilschrifttafeln und so weiter, wo sich die Forscher heute noch dran erfreuen. Und so geht das immer weiter. Es gibt natürlich auch Dinge, die noch nicht zu beantworten sind. Es gibt auch Dinge, die nicht zu passen scheinen. Aber es gilt auch die Regel, die Abwesenheit von Beweisen ist nicht der Beweis der Abwesenheit. Ja, also die Tatsache, dass du noch keine Tafel gefunden hast, wo David, Sohn von Salomo, draufsteht, heißt nicht, dass der nicht gegeben hat. Denn was überlebt über 3000 Jahre, können es die Archäologen bestätigen, das ist ja eine ziemliche Glückssache häufig, was man dann da findet noch. Was anderes, was mich überzeugt von der Glaubwürdigkeit der Bibel, ist einfach ihre Ehrlichkeit. Ich habe das eben mit diesen Familiengeschichten im Alten Testament gesagt. Also wenn ich irgendwelche Legenden mir ausdenken wollte, um eine schöne Vorgeschichte zu erzählen und Helden, dann würde ich das nicht so machen, wie sie es in der Bibel gemacht haben. Da würde ich das ein bisschen mehr frisieren. Wenn ich eine heldenhafte Geschichte der ersten Kirche schreiben würde, dann würde ich das von Petrus anders formulieren. Sagen, ja, er war sehr verantwortungsbewusst und hat Jesus dann nochmal zur Seite genommen. Aber bam, das Neue Testament ist da sehr direkt und sehr ehrlich und beschreibt das Scheitern dieser sogenannten Helden sehr offen. Und das würden sie nicht machen, wenn es nicht einfach so geschehen wäre. Warum sollte man sich sowas ausdenken? Und noch was, der Zeitabstand. Ich habe eben über das Alter der biblischen Schriften geredet. Die ersten Paulusbriefe sind ungefähr 15 Jahre nach Jesu Tod geschrieben worden. Der erste Thessalonicher Brief und so. Und dann die nächsten Jahrzehnte folgten die anderen Schriften des Neuen Testaments. Das ist sehr, sehr kurzer Zeitraum. Da hat man keine Zeit, sich Legenden auszudenken. Da haben noch viele gelebt, die das miterlebt haben. Die hätten gesagt, Moment mal, was erzählst du denn da für ein Zeug? Der Paulus sagt zu König Agrippa, diese Dinge mit Jesus, die sind nicht im Winkel geschehen. Du hast das doch mitgekriegt, was da los war. Oder in 1. Korinther 15 spricht Paulus von der Auferstehung Jesu und zählt dann die Augenzeugen auf. Also nicht bei, die waren nicht bei der Auferstehung dabei, aber die Jesus hinterher noch lebendig gesehen haben. Und sagt, und von denen leben noch viele. Ihr könnt hinfahren, ihr könnt die fragen. Können wir heute nicht mehr, aber seine ersten Leser, die konnten das machen. Und so voll nimmt man den Mund nicht, wenn man sich nicht sicher ist. Also, da war gar nicht genug Zeit. Ich kann jetzt irgendwelche Geschichten erzählen über König Artus. Nur wenn der erst letztes Jahr gestorben ist, dann muss ich ein bisschen aufpassen, was ich da für Geschichten mir ausdenke. Weil, wie gesagt, auch der antike Mensch hat das gemerkt, wenn man ihm einen vom Pferd erzählt hat. Ein letztes, was mich überzeugt, und davon haben wir eben schon ein bisschen was gehört in euren Berichten, ist die Wirkung. Also man kann viel diskutieren und sonst steige ich ja auch nicht so in die Historie ein. Jetzt war mir das wichtig, um eben die Sache mit dem Märchenbuch mal ein bisschen zu widerlegen. Welche Wirkung hat dieses Buch? Wenn uns manche Theologen, manche Journalisten weismachen wollen, dass am Anfang des Christentums ein groß angelegter Betrug steht oder wenigstens ein groß angelegter Selbstbetrug oder eine kreative religiöse Innovation, kann man das ja auch nennen, also dass sich jemand was ausgedacht hat, dann haben die gleichen Leute, die sich das ausgedacht haben, schon ihr Leben gegeben für diese Fiktion, haben Energie eingesetzt, um dieses Märchen innerhalb von wenigen Jahrzehnten im ganzen Römischen Reich auszubreiten und sind in den Tod gegangen mit Frieden im Herzen. Und dieses Märchen hat das Leben von Millionen Menschen radikal verändert, die davon bezeugen, sagen, ja, vorher war mein Leben so und dann kam Gott und hat geredet durch dieses Buch. Und auch das ist nicht ein Beweis im engen Sinn, aber wir sind in der Bibel, bin ich überzeugt, konfrontiert mit den Worten des lebendigen Gottes. Und viele hier könnten sich hinstellen und davon berichten. Und einige haben schon ein bisschen was berichtet eben, was dieser lebendige Gott getan hat. Und das ist, ja, ich glaube, damit muss auch jemand, der das sehr kritisch sieht und der das gerne hinterfragen darf, aber auch damit muss der umgehen. Irgendwelche einfachen Fischer, warum sollten die alles riskieren für eine Geschichte, die sie sich selber ausgedacht haben? Und was hat das jetzt zu bedeuten mit dem Märchenbuch? Also ich habe schon euch, glaube ich, deutlich gemacht, dass ich die Bibel für sehr verlässlich halte in dem, was sie berichtet. Was nicht meine Absicht ist, im Grimmjahr Märchen abzuwerten oder schlecht zu machen. Habe ich drüber nachgedacht, als ich das formuliert habe. Märchen funktionieren ja erstaunlich gut über viele Generationen und prägen sich ein und wandeln mal ihre Gestalt, aber sind, und auch diese Shrek-Filme, die leben ja davon, dass sie ganz viele Märchenmotive einmal durch den Wolf drehen, aber weil die sind eben präsent. Und ich glaube, das liegt daran, dass diese Geschichten ganz tiefe menschliche Erfahrungen und Ängste und Sehnsüchte und Träume transportieren. So wie das im Prinzip Hollywood auch macht. Das ist eigentlich die Traumfabrik oder Märchenfabrik. Also das Gute siegt, die Hexe wird bestraft, der Prinz kriegt die Prinzessin oder umgekehrt. Dem Fischer Sinfru scheitert an ihrer eigenen Habgier. Hans im Glück wird schließlich frei von diesem Mehr haben wollen und kann das alles fahren lassen. Das sind so Grundanliegen, Grundmotive in unserem Herzen. Und deshalb berühren uns solche Geschichten, deshalb können wir viel mitnehmen. Aber hier ist jetzt der entscheidende Unterschied. Mit welchen Worten beginnt jedes Märchen? Was seid ihr noch da? Bitte? Es war einmal, genau, es war einmal. Vielleicht noch vor langer, langer Zeit in einem fernen Land. Also auch wenn uns die Geschichte berührt, die Personen, die Ereignisse sind, ich sag mal, in mythischer Ferne. Irgendwann früher, irgendwo weit weg. Da kommen wir nicht hin. Und der Traumprinz bleibt dann leider, das muss ich euch jetzt mitteilen, eine Projektion der Sehnsucht. Ja? Der ist in irgendeinem fernen, fernen Land. Kommt man nicht hin. Ausnahmen sind natürlich bestätigen die Regel. Also, da ist eine Riesendistanz. Wie geht die Bibel los? Oder wie lesen wir es immer wieder? Im Lukas-Evangelium zum Beispiel. Im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter in Judäa war und Herodes Landesfürst von Galiläa und so weiter. Das sind die damalige Methode, ein Datum anzugeben. Das ist heute etwas leichter. Und dann passierte das genau da, im Land Judäa, in der Nähe von Jerusalem. Da war der Johannes in der Wüste und so. Also, das ist zwar auch lange her und das ist zwar auch weit weg von unserer Perspektive aus, aber es ist in unserer Welt und es ist in unserer Zeit, also in unserer Zeitrechnung. Die Bibel kommt nicht aus dem Märchenland, sagt uns Lukas hier sehr deutlich, sondern Jesus wird Mensch, das ist das, was wir an Weihnachten ja feiern, er kommt in Zeit und Raum. Er kommt zu uns, in unsere Welt. Denn was wir bei Jesus bekommen, ist nicht die Moral von der Geschichte, wo es dann egal ist. Also ob Hans im Glück wirklich gelebt hat, interessiert keinen Menschen. Vielleicht irgendein Germanisten, der noch was für seine Doktorarbeit braucht oder so. Aber es geht dann um die Story. Und da kann man über die Grimm-Brüder einiges schreiben. Die soll es gegeben haben. Aber uns interessiert dann die Geschichte, wie sie eben da ist und vielleicht die Moral oder was wir damit mitnehmen können. Aber Jesus liefert uns nicht irgendeine Moral, sondern Jesus kommt und er schenkt sich selbst. Er sagt, ich möchte nicht, dass du dir das merkst, sondern ich möchte, dass ich in dein Leben komme, dass du mich willkommen heißt in deinem Leben. Er schenkt sich selbst und das ist an dem historisch bezeugten Kreuz am wahrscheinlich 14. Tag des Monats Nisan im Jahr 33. Und da stirbt er, sagt uns die Bibel, für unsere Schuld und steht auf am dritten Tag von den Toten, zeigt sich vielen Zeugen, damit wir Leben haben können. Er kommt, er wird Mensch, er gibt sein Leben, um uns Leben zu schenken. Und deshalb ist es so entscheidend, dass es real ist. Er gibt nicht ein Beispiel davon, dass man sich opfern sollte für andere. Das kann man auch sagen, ja, niemand hat mehr Liebe als der sein Leben gibt für seine Freunde, ist nachahmenswert. Aber nein, er gibt sich tatsächlich für dich, damit du Leben haben kannst im Überfluss. Und er lädt dich ein, dieses Leben von ihm zu empfangen. Also ein Märchen, es geht viel tiefer. Den Märchen, habe ich gesagt, sind diese menschlichen Sehnsüchte, die werden in der Bibel auch beantwortet, aber mit dem großen Unterschied, dass das wahre Geschichte ist. Wahre Geschichte Gottes mit den Menschen, und wenn du willst, wahre Geschichte Gottes mit dir. Amen.